Moin und herzlich willkommen zum CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die euch inspirieren und zum Nachahmen animieren wollen. Denn wir glauben fest daran, dass eine nachhaltige Transformation nur gemeinsam gelingen kann. Da freuen wir uns hier auf den regelmäßigen Austausch mit Experten, Expertinnen. Wir, das sind wie immer ich, Nils und Maike von Fett Consulting. Maike, wie geht's dir denn heute?
Moin Nils, mir geht's gut. Wir nehmen jetzt gerade Ende November auf und das ist ja schon mal die Zeit für mich in Hamburg, die eher dunkel ist und so. Aber irgendwie dieses Jahr fühlt es sich smooth an. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's auch gut. Warst du schon auf dem Bahnhofsmarkt eigentlich?
Ja, hier direkt auf der Reeperbahn ist der Santa Pauli, da war ich schon, aber sonst noch gar nicht. Also ich muss jetzt mal nochmal ein paar Weihnachtsmärkte auf jeden Fall auf die Liste nehmen. Vielleicht ja, fangen wir mal heute Abend an, ne? Ja, ich würde mal ein paar Worte zum Gast verlieren. Wir haben heute Dr. Katharina Heil bei uns. Katharina, wir haben es tatsächlich Anfang des Jahres kennengelernt bei einem Netzwerktreffen, das wir hier bei uns in den Räumlichkeiten hatten. Vielleicht ganz kurz ein Werbeblock. Anfang Januar nächstes Jahr machen wir wieder so ein Netzwerktreffen.
Ich habe mich schon angemeldet.
Sehr gut. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Du bist aktuell Senior Sustainability Manager. Und zwar im Environmental Program in Sustainable Supply Chain bei Tchibo. Also ganz nah dran an allen Lieferprozessen, finde ich ja mega spannend, denn ihr habt ja wirklich ein krasses Sortiment, also von bis und sicherlich mehr als eine Handvoll Lieferanten zu steuern. Spannend ist aber auch dein Hintergrund als gelernte Biologin und Umweltwissenschaftlerin. Und dann hast du ja auch noch promoviert in aquatischer Ökotoxikologie, also wirklich auch ein Zungenbrecher. Ich glaube, den Hintergrund hatten wir jetzt noch nicht im Podcast. Ich freue mich sehr, wie du so auch aus diesen Brillen irgendwie gerade auf deinen Job schaust und deine Herausforderungen. Liebe Katharina, schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
Erstmal danke für die Einladung. Mir geht's richtig gut. Ich freue mich über diese aufregende Endjahreszeit. Gleichzeitig mit Blick aufs neue Jahr und viele coole neue Sachen. Nee, mir geht's richtig gut. Mich hat auch dieser Hamburg Winterblues noch nicht gekriegt. Wir hatten ja auch so ein paar schöne, strahlende blaue Himmeltage und schon ein bisschen Schnee. Das kickt bei mir eigentlich dann immer erst so im Februar, März. Aber noch geht's richtig gut.
Ja, wir beginnen ja immer mit der Frage, wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen? Maike hatte ja schon mal gesagt, dass das ja dich schon länger begleitet, auch im Studium. Erzähl doch mal einfach, gab es ein Ereignis oder hat dich da schon immer umgetrieben?
Ja, ich glaube, so ein richtiges Ereignis gab es nicht. Es war auch nicht so ein richtiges, nicht eine richtige bewusste Entscheidung eigentlich. Ich glaube, mir ging es so ein bisschen ähnlich wie Frauke, die in eurem letzten Podcast da war. Ich war auch so ein Kind, was viel draußen war. Wir haben immer dann hier von Wäldern gewohnt. Ich bin immer viel draußen rumgezogen und habe mich eigentlich schon immer für diese Sachen interessiert. War auch für mich der Grund, dann Biologie zu studieren und bin dann eigentlich im Studium ja zur Ökologie gekommen, zu Umweltschutzthemen. Und schließlich zu diesem sehr komplizierten Begriff Ökotoxikologie. Und das hat mich gecatcht. Also ich habe auch häufiger tatsächlich gezweifelt, ob Biologie so das Richtige ist. Ich habe so gemerkt, so Wissen des Wissens willen treibt mich jetzt nicht alleine an. Und so eine drängende Relevanz, wie jetzt beispielsweise bei so einem Umweltschutzthema, wie auch Ökotoxikologie, das hat mich total gecatcht. Also ich wusste, es muss irgendwas sein, was eine Relevanz hat und was so einen höheren Beitrag irgendwie leistet und die Welt auch ein bisschen besser macht. Man ist ja sehr idealistisch, wenn man jung ist und hoffentlich verliert man es auch nicht im Alter. Und so bin ich eigentlich da reingekommen, würde ich sagen. Kurz zur Ökotoxikologie, weil es so ein komplizierter Begriff ist. Was ist es eigentlich? Und warum weiß ich das in die Nachhaltigkeit und in den Umweltschutz? Relativ simpel erklärt, untersucht man in der Ökotoxikologie die Auswirkungen von Chemikalien, wenn sie in der Umwelt quasi ankommen. Das heißt beispielsweise über Abwässer oder auch über die Landwirtschaft. Und was hat das dann für Auswirkungen auf Pflanzen, auf Tiere, auf Mikroorganismen? Das fand ich super, super spannend und super relevant. Vor allen Dingen auch im Kontext, wie wir dann diese Chemikalien auch bewerten und wie wir verstehen, welche Chemikalien sind sicher und welche sind nicht sicher, welche dürfen überhaupt in Europa verkauft werden oder welche, sagen wir auch, nee, die Auswirkungen sind zu groß, das ist nicht erlaubt, hier zu verkaufen, nicht zu nutzen. Und das fand ich super relevant. Und deswegen bin ich auch von Biologie dann auf Umweltwissenschaften geswitcht, bin bei Ökotoxikologie geblieben und habe auch promoviert. Und dann ist wahrscheinlich bei mir was passiert, was bei vielen anderen auch passiert ist. Ich habe gemerkt, so dieses Klein-Klein und dass das Ziel eigentlich immer ist, zu publizieren, das Wissen verfügbar zu machen für andere, die dann coole Sachen damit machen, dass ich gerne auf diese andere Seite wollte. Ich wollte auch Teil sein von den Projekten umsetzen, dieses Wissen zu nutzen. Und deswegen bin ich hier, deswegen bin ich bei Tchibo und auch tatsächlich im Nachhaltigkeitsmanagement dann letztendlich gelandet. Weil ich glaube, wenn man Unternehmen findet, was Nachhaltigkeit ernst nimmt und auch bereit ist zu investieren, ist das ein richtig guter Ort, um umsetzungsstark zu sein, um Wirkung zu haben. Ja, das macht schon richtig Spaß. Ist wie immer nachhaltigkeitsseitig auch ganz frustrierend sein, aber es ist auf jeden Fall eine Aufgabe, wo man morgens immer weiß, warum man zur Arbeit geht. Das ist schon cool.
Das kann ich mir vorstellen. Nimm uns doch mal mit bei Tchibo, wenn wir das mal anschauen. Wie habt ihr denn das Thema auch irgendwie Nachhaltigkeit organisatorisch bei euch aufgestellt, um auch den Ansprüchen auch gerecht zu werden? Und ich hatte es ja schon so ein bisschen, also das ist ja auch so ein breites Spektrum, was natürlich auch Tchibo anbietet. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das stimmt. Es gibt nichts, was wir nicht machen. Das ist schon sehr besonders an uns. Wir sind ja auch schon eine ganze Weile auf der Reise. Wir feiern im nächsten Jahr unseren 20. Geburtstag. Also sind ja schon auch mehr als volljährig, was richtig, richtig cool ist. Wir haben auch ein sehr, sehr großes Team, sowohl bei uns hier in Hamburg in der Zentrale, wo die meisten sitzen, als auch in unseren Büros in Hongkong und auch in Bangladesch sitzen noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, aber auch in den Kaffeeanbauländern. Das heißt, wir sind wirklich mit vielen Menschen unterwegs und brauchen das tatsächlich auch, weil ja, wir sind sehr breit aufgestellt. Wir sind ja nicht nur ein Kaffeeröster, was total viel natürlich unsere Arbeit ausmacht. Wir sind auch ein Textilunternehmen und wir verkaufen auch alles von der Pfanne bis zum Möbelstück. Das heißt, super, super viele unterschiedliche Rohstoffe, ganz, ganz viele unterschiedliche Lieferketten, Herausforderungen, Anforderungen, die auf uns warten. Und dem kann man eigentlich nur gut mit einem großen Team begegnen. Und gleichzeitig bedeutet das für uns, für unsere Arbeit glücklicherweise auch, dass jeder und jeder von uns sich mit dem Thema auch sehr intensiv und in einer ExpertInnenrolle beschäftigen kann. Wir haben bei uns ein großes Team, was sich um die Kaffeeprogramme im Ursprung kümmert. Wir haben ein Team, was sich ausschließlich um Menschenrechtsthemen kümmert. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die Compliance machen, gar nichts anderes. Ich finde es immer krass, Leute, alle Compliance-Themen und noch alle anderen Umsetzungsthemen im Unternehmen, alles in einer Person. Ich weiß nicht, wie das geht. Hut ab für alle, die das machen müssen. Bei uns ist es glücklicherweise anders. Also wir haben Menschen, die sich nur mit den Compliance-Themen beschäftigen. Reporting gibt es nochmal eine Gruppe. Kommunikations gibt es eine Gruppe. Und es gibt noch eine Person, die Nachhaltigkeitsstrategie bei uns macht. Und dann gibt es das großartige Team Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft, in dem ich angesiedelt bin mit Themen wie alles rund um Materialien, aber auch Anforderungen, die wir an Produkte haben, gerade im Kontext Kreislauffähigkeit und Recyclingfähigkeit. Und ich, die letztendlich, hast du ja schon kurz erwähnt, bei uns das Umweltfabrikprogramm leitet und eng verknüpft oder in engem Austausch mit meinen Kolleginnen die Klimastrategie bei uns verantwortet für alle Themen. Aber auch eine Kollegin, die nur, was heißt nur, ausschließlich Wasserschutz, Detox, Chemikalien, Abwasser macht. Genau, also wir sind ein riesiges Team. Wir sind unter der GF, also Geschäftsführung, aufgehängt. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Ort, um Wirkung zu generieren. Also es gibt auf jeden Fall schlechtere Orte, um einen guten Beitrag im Nachhaltigkeitsmanagement zu leisten. Ja,
Wahnsinn.
Ja, im Vorgespräch hattest du ja gesagt, dass ja bei euch eben auch gerade Wissensvermittlung, also in Form von Trainings, Wissenstransfer essentiell sind. Aber dass es natürlich am Ende dann doch nicht der wesentliche Hebel in der Lieferkette ist. Wie siehst du denn dieses Lieferkettenthema? Was sind denn da gute Ansätze, um auch Lieferanten, und darum geht's ja, irgendwie auch zu motivieren, halt irgendwie auch mitzumachen?
Gute Frage und das, was mich so tagtäglich eigentlich in meiner Arbeit umtreibt und beschäftigt. komme ja aus der Wissenschaft. Wir sind da noch in dieser Experimentier-Pilotier-Phase. Das heißt, wir lernen ganz, ganz viel. Wir probieren auch ganz, ganz viel dazu aus, was quasi abseits von klassischen Trainings eigentlich möglich ist. Ich will auch gar nicht sagen, dass Trainings pauschal nicht hilfreich sind oder nicht gebraucht werden. Für viele Themen macht das auch total Sinn. Wir sehen aber auch, wir machen im Sektor schon seit Jahren Trainings und so richtig weiter kommen wir irgendwie auch nicht. Und ich finde irgendwie ein ganz schönes Beispiel, wenn man mal an sich selber irgendwie denkt, für die, die in Unternehmen arbeiten, also gerade so zum Jahreswechsel sind das bei uns immer so die Jahresschulungen. Das heißt, ich mache ja selber auch als Person, die in einem Unternehmen arbeitet, auch Trainings und Schulungen. Ich klicke mich dann da durch, ich mache das Quiz, ich bestehe das Quiz sogar und trotzdem sitze ich am Ende wie der letzte Schlurch am Schreibtisch und halte mich da dran, dass ich natürlich weiß, wie sollten eigentlich meine Beine in welchem Winkel stehen, der Laptop davon entfernt sein. Und trotzdem mache ich es nicht. Und nicht immer, für Leute, die von Shibu zuhören, ich kümmere mich ganz oft auch um das Thema meines persönlichen Arbeitsschutzes. Aber nur weil ich beim Training oder bei einer Schulung mitgemacht habe, heißt es nicht, dass ich das immer auch umsetze. Also ich finde Teilnahme einer Schulung eine sehr schlechte und ich würde auch sagen faule KPI, wenn es darum geht, Erfolg und vor allen Dingen Wirksamkeit zu messen. Und wir haben uns dann bei unserer Arbeit gefragt, was ist denn dann das, was fehlt, wenn es nicht immer das Wissen ist? Also was fehlt quasi zu dieser Umsetzung? Und kamen dann quasi zu dem Punkt, auch wenn wir selber überlegen, wie funktioniert bei uns was, wie können wir selber Dinge auch umsetzen, von diesem Compliance-Thema runterzukommen. Also Compliance im Sinne von, ich sag dir, du musst das tun, deswegen tust du das. Also ich mache meine Jahresschulung, weil ich sie tun muss, weil sonst irgendwann meine Chefin bei mir klopft nach sehr vielen Wiederholungs-E-Mails und sagt, du musst das machen. Das ist eine Anforderung letztendlich. Hinzukommen zu einem Ownership. Und das ist für uns quasi ein ganz zentrales, wichtiges Thema bei uns im Lieferkettenprogramm, dass ich quasi weiß, warum mache ich das? Warum ist das für mich wichtig? Was bedeutet das für mich? Und im allerbesten Fall, dass es mein eigenes Thema wird, dass ich quasi wirklich anfange, mich damit zu identifizieren und das zu meinem eigenen Thema auch in der Umsetzung zu machen. Und das ist letztendlich das, was wir anders machen wollen. Wir haben das jetzt vor 2 Jahren angefangen zu pilotieren mit einer kleinen Anzahl an Fabriken und es lief sehr, sehr gut und das ist das, was wir letztendlich ausweiten wollen. Fängt an sich genauso an wie viele andere Programme auch. Man geht mit technischen Experten und Expertinnen in die Fabriken, man schaut sich Verbräuche und Prozesse an, hat dann eine Liste an potenziellen Maßnahmen, wie können wir quasi Treibhausgasemissionen einsparen, wie können wir Chemikalien-Sicherheit erhöhen, wie können wir die Abwasserqualität verbessern, sind so ein paar Key-Topics. Und dann aber nicht einfach sagen, so, das ist es und setzt es um, sondern eigentlich das Tolle an unserem Programm ist es dann die Workshops, die letztendlich starten. Also wir sind dann vor Ort, wir setzen uns zusammen mit den technischen Experten und dem Management, zusammen mit den technischen Experten unserer Dienstleister und dann schaut man sich diese Maßnahmen an und dann entsteht quasi ein Dialog und es ist so ein beidseitiges Verständnis. Also wir versuchen zu verstehen, wo hakt es denn eigentlich? Was kann euch helfen bei der Umsetzung? Und gleichzeitig auch von Fabrikseite zu merken, es geht quasi wirklich darum, eine Lösung spezifisch für mich zu finden und dadurch dann quasi so ein Interesse auch für das Thema zu generieren. Und es ist super cool zuzuschauen, wenn 2 Expertinnen sich über ihr absolutes Nerd-Thema unterhalten und total engagiert sind und den Mehrwert daraus sehen. Also wir hatten es mal bei einer Temperaturkurve zu irgendeinem Färbeprozess, wo man richtig gemerkt hat, dass die Fabrikseite sich immer weiter über den Tisch gelehnt hat und immer aufmerksamer wurde, weil sie gemerkt haben, hier geht's gerade um mich und darum, wie ich meine Prozesse verbessern kann. Und ich kann hier quasi noch was lernen von jemand, der mir das face-to-face quasi in dem Moment erzählt. Und das ist, glaube ich, wo am Ende der Switch kommt und wo man rausgeht und sagt, so, ich habe mich jetzt selber für diese Maßnahmen entschieden. Ich habe selber entschieden, wann möchte ich die umsetzen und wie möchte ich die umsetzen und gehe raus mit einer Roadmap, die meiner ist. Und genau, das ist das, wie wir letztendlich unsere Programme aktuell durchführen.
Das ist ja mega, also ich finde es mega interessant, was natürlich auch so ein bisschen auch eine potenzielle Hierarchie, ne, Kunde, Lieferant, ja so ein bisschen aufhebt und mehr eine Partnerschaft auch geht. Finde ich auch total spannend, weil ich glaube, auch das ist eigentlich am Ende viel nachhaltiger, um über viele, viele Jahre zusammenzuarbeiten. Es klingt aber auch danach, dass ihr natürlich da auch ganz schön investiert gerade, auch von eurer Seite. Und wie guckst du denn da drauf? Also was muss denn auch aus deiner Sicht irgendwie passieren, damit sich diese Investition, auch dieses Engagement am Ende auch lohnen, um in diese Transformation der Lieferkette auch zu gehen?
Ja, total gutes Thema. Ich finde auch das Thema Lohn immer so spannend, je nachdem, mit wem man spricht, so in der, im Unternehmen einen ganz anderen Blick da drauf. Und ich würde auch sagen, für mich in meiner Rolle auch ganz unterschiedliche Antworten da drauf. Also wenn ich jetzt meinen reinen Umweltschutzhut aufsetzen würde, würde ich sagen, Hauptsache eine Wirkung, dann lohnt sich das. Egal, SBTI-Ziele sind ganz wurscht, auch eigene Lieferkette, egal, Hauptsache wir minimieren unseren Footprint im Sektor oder am besten einfach weltweit. Egal, ob das jetzt unser Lieferant ist oder von jemand anders, Hauptsache Wirkung passiert. Und das ist natürlich so ein sehr idealistischer Blick da drauf. Letztendlich aus Nachhaltigkeitsmanagement-Sicht, wo ich ja mich auch um unsere eigene Lieferkette und Lieferanten und Produzenten kümmere, ist der Blick da noch mal ein bisschen geschärfter. Gerade wenn es jetzt darum geht, wen wähle ich aus für unser Programm, welche Fabriken, sind das in der Regel oder sagen wir mal nicht zwangsläufig oder ein Großteil der Fälle gar nicht unbedingt welche, mit denen wir direkt Business-Partnerschaft haben. Also wir haben vor allen Dingen in den tieferen Lieferkettenstufen die höchsten Auswirkungen letztendlich oder den, gerade wenn es um das Thema Chemikalien, aber auch Klima geht, da ist es vor allen Dingen den Färbereien, wenn wir da quasi reinschauen. Das sind dann nicht die, die am Ende das finale Produkt für uns machen, sondern die Stoffe beispielsweise herstellen. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite. Also wie wähle ich da quasi aus?
Ja, und welchen Einfluss hast du denn auch? Ne? Ich meine, wenn du ein Produkt beziehst, ist natürlich jetzt die Frage, ich sag mal so, du kaufst einen Schuh und dann ist natürlich halt die Frage, du willst einen schwarzen, was weiß ich, Lederschuh haben und ist ja jetzt die Frage, wie wird gefärbt, von wo wird bezogen und das ja wahrscheinlich auch nochmal nicht unbedingt direkt in der Vorstufe, sondern vielleicht noch zwei Vorstufen davor. Ne? Das ist ja...
Tricky. Ja, absolut. Und das ist auch, warum wir so an dieses Thema Ownership letztendlich glauben. Also gerade wenn man jetzt eher ein mittelgroßes Unternehmen ist, was jetzt nicht bei allen Produzenten ganz, ganz, ganz viel Volumen und auch über das ganze Jahr macht, sind es ja auch nochmal ganz neue Herausforderungen. Was helfen kann, ist, dass man gemeinsam mit dem direkten Businesspartner, mit den Fabriken beispielsweise spricht, aber vor allen Dingen Partner für das Programm finden, die Mehrwert da drin sehen, die quasi sagen, ja, wollen wir so oder so machen. Wir haben so oder so Ziele, die wir gerne erreichen würden und brauchen da Unterstützung. Oder ist es was uns ganz viele andere Businesspartner auch schon fragen? Oder es sind Anforderungen, die wir aus den jeweiligen Ländern schon haben, gibt es auch ganz, ganz viel. Aber es ist nicht leicht, gerade wenn es quasi nicht die direkten Partner sind. Nichtsdestotrotz passiert so viel im Sektor, dass das alles keine Themen sind, die neu sind und wo man auf geschlossene Türen trifft, das ist schon ganz gut. Schwieriger wird es natürlich dann eher, und das ist dann nochmal dieses Thema Lohn, Maike, was du vorhin gerade meintest. Ich will natürlich als Nachhaltigkeitsmanagerin sicherstellen, dass wenn ich eine Fabrik begleite bei der Umsetzung der Roadmap, dass ich mit der auch im nächsten Jahr und im besten in den nächsten 10, 15 Jahren produziere. Und das ist das, wo wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal verstärkt dran wollen, um das letztendlich sicherzustellen mit unseren direkten Lieferanten zusammen. Das ist ja keine Entscheidung, die wir selber treffen können, eben weil es nicht unsere direkten Businesspartner sind. Aber Lieferkettenarbeit, Scope 3, Dekarbonisierung, das ist schon Next Level, ja. Es ist einfacher, als im eigenen Office zu sagen, ich mache Energiesparlampen oder ich habe da die Maßnahmen, die ich umsetze. Das ist natürlich sehr viel leichter.
Ja, aber als Scope 3 spielt halt auch die Musik bei den meisten, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Evolution, die wir jetzt so durchlaufen sind in den letzten Jahren, wenn wir über Nachhaltigkeit in Unternehmen nachdenken. Also so in der Zentrale, bei den Information Workern mal anzufangen. Aber das ist halt einfach auch nicht der große Hebel. Man soll es trotzdem tun, um Gottes Willen.
Ja.
Aber Scope 3 ist natürlich einfach die Challenge, ne, für produzierende Unternehmen.
Man muss es vor allen Dingen tun, weil ich finde es auch wenig glaubwürdig, wenn ich quasi sage, naja, mein Scope 1 ist ja nicht so relevant, mein 3 ist sehr viel relevanter, aber ich spreche da mit der Fabrik und will, dass die was in Scope 1 machen, weil in der Masse aller derer Scope 1, was mein Scope 3 ist, das natürlich für mich total den Mehrwert hat und gleichzeitig kümmere ich mich aber über die Maßnahmen, die ich auch selber in meinem Office machen könnte, nicht.
Ja, das stimmt.
Das finde ich geht halt gar nicht. Also deswegen trotzdem auch auf jeden Fall an Scope 1 arbeiten, wenn ich von anderen in meiner Lieferkette erwarte, was in Scope 1 zu machen, also an deren Scope 1. Da muss man schon auch fair sein. Ja,
absolut. Ihr seid Mitglied bei der Future Supplier Initiative oder Initiative dann wahrscheinlich. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist das für eine Initiative und warum habt ihr euch auch entschlossen, daran teilzuhaben?
Ja, richtig coole Initiative. Wir sind da jetzt Mitglied seit Sommer diesen Jahres. Wir haben, habe ich ja gerade auch schon ein bisschen erklärt, unser eigenes Programm trotzdem noch, bei dem wir über Dekarbonisierung hinaus auch Wasser, Chemikalien, Abwasser machen. Und trotzdem haben wir uns entschieden, noch ein zusätzliches Dekarbonisierungsprogramm quasi mit dazuzunehmen mit der Future Supply Initiative, was ganz Einzigartiges und Neues, nicht nur für den Sektor, sondern tatsächlich für uns auch bei Tchibo, weil wir quasi als Kollektiv dekarbonisieren. Und das ist total, also wir kümmern uns in die Initiative und durch dieses Kollektiv und den Verbund ist es möglich, nicht nur diese Energieeffizienzmaßnahmen letztendlich zu machen, die ja in der Regel sehr, sehr attraktiv sind für Fabriken in der Umsetzung, weil man in der Regel auch Geld spart, dadurch, dass man niedrigeren Verbrauch hat, sondern auch an diese größeren Themen zu gehen, Themen, die teurer in der Umsetzung sind, aber auch total wirksam sind, wie beispielsweise den Wechsel zu erneuerbaren Energieträgern, sei es der Kohleausstieg, gerade in der Färberei, das Thema Boiler und Wärmegenerierung ja ein total großes ist. Und da sind wir dann schon bei richtig großen Investitionsthemen. Und da haben wir dann auch in unserem eigenen Programm, wo wir nur selber quasi drin sind, keine gute Antwort drauf. Das muss man schon auch sagen. Und da kommt dann quasi die Future Supply Initiative ins Spiel, die sowohl Fabriken bei dieser technischen Umsetzung unterstützt, so wie wir es auch in unserem eigenen Programm machen, aber zusätzlich, und das ist der echte Mehrwert der Initiative, über attraktive Finanzierungsmodelle, weil auch Banken dabei sind, die es dann letztendlich den Fabriken ermöglichen, in die Dekarbonisierung zu investieren, wenn sie jetzt das Kapital dafür nicht einfach so in der Hosentasche haben, was ja ganz viele nicht haben, weil so ein Boiler da, manchmal ist es ja auch nicht nur ein Boiler, da müssen mehrere Boiler dann ausgetauscht werden, dann sind wir da schon im Millionenbereich. Also nichts, was man mal so aus der Tasche bezahlt. Und bei der Future Supply Initiative ist es quasi so in diesem Kollektiv, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Hauptsache Wirkung zeigen, egal unsere eigene Lieferkette, findet da nochmal so einen ganz schönen Sweet Spot, weil wir quasi mit allen Unternehmen, die teilnehmen, schauen wir, wo haben wir Überschneidungen? Also welche sind für uns relevante Fabriken, bei denen wir als Gruppe produzieren oder einen Teil der Gruppe produzieren? Was für uns natürlich bedeutet, wir können die Investitionen teilen, aber auch das Finanzierungsrisiko mit den anderen teilen. Weil eine Sache, die es bei den SBTIs gibt, also bei den Science-Based Target gibt, und ob das gut ist oder schlecht ist, das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber ich kann mir als Unternehmen nur das anrechnen lassen, was ich letztendlich auch über meine Produktion als Anteil in der Fabrik zu verantworten habe. Das heißt, wenn ich da 10% produziere, hilft das niemandem, wenn ich sage, ich bin bereit, 10% eines neuen Boilers zu finanzieren. Wenn ich aber eine Gruppe an Unternehmen bin, die das gemeinsam machen, ist das für jeden einzelnen größeren Anreiz, in die Dekarbonisierung, gerade in solche teureren Maßnahmen zu investieren, beziehungsweise die Investitionen über diese Finanzierungsmodelle zu unterstützen. Aber natürlich auch nochmal ein stärkerer Hebel in Richtung Fabrik. Weil nicht nur wir da klopfen und sagen, oh, wir fänden es total toll, wenn ihr dabei seid, sondern es sind wir und alle andere relevante Businesspartner von der Fabrik, die sagt, wir haben da ein Programm und möchten das gerne vorstellen. Und wenn es toll, wenn ihr dabei seid, das ist schon ein einmaliger Mehrwert und bin sehr, sehr gespannt, wie das damit weitergeht. Ja.
Ja, klingt auf alle Fälle total interessant. Ich meine, klar, wenn man halt auf die Nachhaltigkeitsziele guckt, dann ist man auch mal bei Partnerschaften und gerade hier eben der Austausch. Wenn es denn halt darüber hinausgehenden Win-Win-Möglichkeiten gibt, ist das ja auf alle Fälle total gut. Wir haben ja letztens nochmal mit Frauke gesprochen, Frauke Fischer, die mich ja auch, glaube ich, persönlich davon überzeugt hat, dass Biodiversität das Ding ist. Ich weiß noch, als ich den ersten Vortrag von ihr gehört habe, vor ein paar Jahren, da dachte ich, oh ja, okay, Dekarbonisierung wichtig, aber Biodiversität sozusagen auch mindestens genauso wichtig. Und du bist ja auch Biodiversitätsexpertin, ne? Wie blickst du denn da jetzt mittlerweile drauf? Ist ja so ein bisschen ruhiger geworden gerade. Was glaubst du denn, wie kriegen wir das denn eigentlich wieder ein bisschen nach oben? Oder hast du halt irgendwie das Gefühl, oder siehst du das jetzt eigentlich genauso, dass es ruhiger geworden ist? Oder wie nimmst du denn dieses Thema Biodiversität eigentlich jetzt wahr?
Auf jeden Fall ruhiger. Ich glaube, wir hatten alle ziemlich viel Hoffnung vor so ein paar Jahren, als es sehr, sehr laut war um das Thema, gerade auch mit den SBTNs, also quasi ein Science-Based Target for Nature, äquivalent zu den Klimazielen, aber auch von anderen Initiativen immer wieder diesen Appell in die Industrie, ist es wichtig, ihr müsst handeln. Gleichzeitig aber auch sehr, sehr viele offene Fragen und eigentlich das, was uns die Arbeit im Klimabereich so erleichtert, halt einfach nicht zu haben. Also wir können uns ein globales Ziel setzen und jeder kann das für sich anwenden. Gerade für uns jetzt, die sehr komplexe und sehr vielseitige Lieferketten haben, am Ende kommt das alles zum selben Ziel dazu. Und das ist einfach was, was natürlich die Klimaarbeit sehr, sehr stark vereinfacht beziehungsweise sehr motivierend macht und auch sehr anfassbar macht und jeder hat ein gutes Verständnis dafür, warum wir das machen und warum das wichtig ist. Bei Biodiversität ist es schon ein bisschen schwieriger und definitiv ist es ruhiger geworden. Ich für unsere Arbeit habe vor schon eigentlich ein paar Jahren die Strategie dazu ein bisschen geändert, in dem Sinne, dass ich mich stärker den Treibern letztendlich gewidmet habe, was wir auch schon immer eigentlich machen, geschaut haben, okay, was sind denn letztendlich die Haupttreiber für Biodiversitätsverlust? Und wir haben vor, wie lange ist es jetzt her, 2-3 Jahre, eine wirklich umfangreiche Analyse bei uns im Unternehmen gemacht, genau uns das anzuschauen, spezifisch für unser Unternehmen das zu verstehen. Und ich weiß, was für uns die Haupttreiber sind. Also es ist Landnutzungsänderung, also der Verlust letztendlich von Lebensräumen. Und es ist wie bei fast allen Themen bei uns, es ist Kaffee, der bei uns oder den größten Anteil macht, weil sehr, sehr viel, das ist bei Klima ja auch so, bei Biodiversität auch so, sehr, sehr viel im Rohstoffanbau letztendlich passiert. Und das wissen wir und wir haben auch eine Antwort darauf. Und für uns bei Chibos ist das Kaffeeprogramm, wo wir mit Farmerinnen und Farmern im Ursprung arbeiten, genau an solchen Themen, regenerativen Anbau, Diversifizierung, also wegkommen von Monokultur, sei es quasi mit anderen Crops, nicht nur Kaffee dann anzubauen, sondern auch Avocado oder Pfeffer etc., aber auch nachhaltigen Pflanzenschutz. Und das sind alles Themen, die auf Biodiversitätsschutz einzahlen, genauso wie alle Maßnahmen, die wir zum Klimaschutz haben. Und vielleicht bin ich da einfach sehr pragmatisch geworden, aber für mir ist es dann letztendlich egal, was das für einen Namen hat. Also ob das ein Biodiversitätsschutzprogramm ist oder Kaffeeprogramm heißt oder ob es ein Menschenrechtsprogramm ist, weil es natürlich für die Kaffeefarmerinnen und Farmer Diversifizierung ein totaler Beitrag letztendlich zu ihrem Einkommen ist. Und dass es dann noch zusätzlich gute Auswirkungen auf Biodiversitätsschutz hat, super, aber es ist nicht für jeden das richtige Argument. Und gleichzeitig glaube ich, ist es gut, dass wir gerade auch so viel Fokus auf Klima haben. Und ich will gar nicht, dass der Fokus darauf verschwindet. Definitiv einen Blick auf die Treiber haben und daran weiter arbeiten, aber auch weiter an Klima. Also wir haben da gerade so einen coolen Drive eigentlich im Sektor, zu sagen, wir haben jetzt, fast alle haben sich irgendwie Ziele gesetzt. Es ist eigentlich eine freiwillige Sache, sich Science-Based Target zu setzen und gleichzeitig wieder nicht so freiwillig, weil jeder sollte das eigentlich tun und der Druck darauf ist richtig groß. Und sich jetzt wirklich diesen Maßnahmen und der Umsetzung vor allen Dingen in Scope 3 in der Lieferkette zu widmen, wenn wir das dann noch mit anderen Themen verknüpfen, die zusätzlich auch noch einen positiven Beitrag auf Biodiversitätsschutz haben, neben Klimaschutz, ist doch super. Die Lobby könnte definitiv stärker sein. Die Maßnahmen passieren aber tatsächlich trotzdem, zumindest bei uns und in meinem Blick. Deswegen bin ich nicht ganz so wenig hoffnungsvoll. Wir nennen es nur in vielen Kontexten ein bisschen anders, weil es Menschen, glaube ich, leichter fällt, dann Verständnis zu haben, wenn es ein Klimaschutzprogramm oder ein Menschenrechtsprogramm ist.
Ja, das ist super interessant, worauf du da am Ende nochmal eingegangen bist, weil das haben wir hier auch ganz oft, dass es auch darum geht, die richtige Übersetzungsschicht auch zu finden und es eben so zu benennen, dass es wichtige Player intern, aber auch extern eben verstehen. Ne? Und dann sind es vielleicht auch andere Begriffe und ich mag auch, wie du dann einfach sagst, naja, am Ende geht es ja um die Sache und nicht um, wie es heißt. Hauptsache, wir haben diese Wirkung, ne? Wir rappen so langsam ab und wir haben uns ja angewöhnt zu fragen, weil da immer auch tolle Antworten kommen. Ob es irgendwie in deinem Umfeld oder auch Menschen, denen du folgst, gibt es NachhaltigkeitsmanagerInnen, ExpertInnen, die dich irgendwie inspirieren, bei denen du sagst, da kannst du ganz viel rausziehen. Kannst du uns da welche nennen und ihnen ein wahrscheinlich sehr verdientes Shoutout hier geben?
Ja, das wird wahrscheinlich die allerlangweiligste Antwort, die ihr jemals in diesem Podcast bekommen habt. Ich werde jetzt kein großes Name-Dropping machen, weil ich muss tatsächlich sagen, die mich am meisten inspirieren und motivieren, sind die Leute, die mit mir im Team arbeiten. Also da sind einfach so viele coole Menschen mit so viel Motivation und Umsetzungsstärke, dass ich am liebsten tatsächlich mich von denen inspirieren lasse. Ja, Leute, wenn man mit denen brainstormt, wo einfach so krasse Sachen passieren, Leute, die einen challengen, was natürlich nochmal viel mehr auch passiert im eigenen Team, wo man das Vertrauen auch zueinander hat. Oder auch mal Leute, die gar nichts mit meinem Thema zu tun haben und mir einen total guten Blick auf wieder große Zusammenhänge und sowas zu geben. Und da gibt's auf jeden Fall schon die ein oder andere Person in meinem Team, die ich sehr beeindruckend und sehr inspirierend finde. Und ja. Ich glaube, wir pushen uns da gegenseitig immer ganz gut hoch.
Ja, Sehr cool.
Ja, wenn du noch mal so drauf guckst, jetzt rückblickend auf die Folge, die wir ja gerade noch aufnehmen, was würdest du denn sagen? Konntest du jetzt irgendwie alles sagen oder gibt es jetzt auch irgendwas, was die Hörer und Hörerinnen heute mitgenommen haben sollen oder was du noch nicht gesagt hast?
Ja, vielleicht unterstreichen oder so ein Aufruf, vielleicht tatsächlich an die Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager da draußen, die einen ähnlichen Job haben wie ich, nämlich sich um Maßnahmen in Scope 3 in der Lieferkette zu kümmern. Zum einen da auf jeden Fall mutig zu sein, Dinge auszuprobieren, zu lernen, aber tatsächlich auch zuzuhören und sich die Zeit zu nehmen, zu verstehen, dass jede einzelne Fabrik so unterschiedlich ist. Allein schon, wenn ich von einem Land zum nächsten gehe, aber auch wirklich individuell von Fabrik zu Fabrik und das auch wirklich eine individuelle Lösung letztendlich braucht und es sich auch lohnt, sich die Zeit zu nehmen, dieses Ownership zu entwickeln. Und für alle anderen würde ich sagen, macht einfach weiter, immer weiter, immer weiter. Seid nicht frustriert. Es passiert total, total viel. Ich freue mich auch immer über Austausch. Also wenn danach jemand Lust hat, sich bei mir zu melden, immer gerne. Ich glaube, wir können alle auch sehr gut stolz auf uns sein. Heißt nicht, dass wir nicht weiter ambitioniert sein sollten. Sollten wir auf jeden Fall. Aber es passieren gerade auch sehr, sehr viele gute Dinge.
Absolut. Ja, das passt ja ganz gut ins dieses Endjahr jetzt auch, das wir alle eingeläutet haben, auch mal zurückzugucken, ne, was haben wir eigentlich auch Cooles erreicht und was ist eigentlich auch passiert. Ne? Das finde ich für den Dezember immer auch eine tolle Übung, um nicht so im eigenen Hustling nach vorne sozusagen zu vergessen, was man auch erreicht hat. Und Katharina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich fand es eine mega spannende Folge. Und vielleicht können wir da wirklich überlegen, ob wir da einmal im Jahr hier auch zusammenkommen wollen, weil es passiert ja auch so viel in dem Sektor, in dem du arbeitest, dass, glaube ich, uns und auch unsere Hörerinnen echt interessiert, wie es da jeweils weitergeht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich fand es auch total spannend.
Danke euch zwei.
Und wir sehen uns ja schon bald bei uns.
Ja.
Bis bald. Ciao.